Donald Trump verlässt vorzeitig den G7-Gipfel, weil Größeres zu tun sei, als eine Waffenruhe zwischen Israel und Iran herbeizuführen. Also das Gegenteil, ein Militärschlag der USA gegen die Atomfabriken der Mullahs. Die Welt hält den Atem an. G7 und die Kriege, was tut Trump? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel. Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen.
Ja, Drecksarbeit, das Wort des Tages. Der Bundeskanzler hat es geäußert auf dem G7-Gipfel in Kanada. Eindeutiger kann man nicht Stellung beziehen zugunsten von Israel. Und damit herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste. Melanie Amann ist bei uns, stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel. Andreas Reinicke ist Direktor des Deutschen Ohrid-Instituts hier in Berlin. Ehemaliger Leiter der deutschen Vertretung in Ramallah, also in Palästina, im Westjordanland. Letzter Botschafter Deutschlands in Syrien und auch EU-Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess. Wassili Astrow ist Ökonom und Russland-Experte des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Und Andrew Dennison, US-amerikanischer Publizist und Politologe, Direktor des Forschungsverbandes Transatlantic Networks. Herr Reinicke, was steht denn da jetzt im Nahen Osten auf dem Spiel, wenn die USA, dafür gibt es Anhaltspunkte, doch eingreifen mit Bomben auf den Iran?
Naja, zunächst wird es eine Einbeziehung der Amerikaner geben, die Amerikaner ja lange Zeit vermieden haben. Das war zumindest bisher immer die Diktion. Wir werden dann wahrscheinlich eine weitere Zerstörung der iranischen Nuklearanlagen haben. Ob dabei Radioaktivität austritt oder nicht, das werden wir dann sehen. Und wenn dann dabei, das scheint ja auch eine Option zu sein, das gesamte Regime beseitigt wird, stellt sich natürlich die Frage, was passiert danach? Wir haben eigentlich bisher immer nur negative Beispiele gesehen, wenn man einen Regime-Change von außen dabei führen wird. Also wir werden das sehen.
Herr Dennison, soweit wir es wissen, tagt gerade der Nationale Sicherheitsrat der USA im sogenannten Situation Room. Der wird benutzt, wenn es wirklich spitz auf Knopf steht. Ist Trump denn zu allem entschlossen, um Israel zu schützen?
Nein, ich glaube, er ist nicht zu allem entschlossen, um Israel zu schützen. Er hat immer noch Amerikas nationale Interessen im Auge. Und die treffen nicht immer in Übereinstimmung mit Israels. Wir müssen nur zurückdenken an Mai, als Donald Trump nach Riyadh und United Arab Emirates gefahren ist, aber nicht nach Israel. Also es ist nicht so, als ob da immer kein Luft zwischen Amerika und Israel. Da ging es aber nicht
um militärische, sondern um wirtschaftliches in dem Fall.
Ja, aber es war trotzdem eine Brüskierung. Und es ist genug darüber berichtet worden, wie zwischen Netanyahu und Trump es große Unterschiede gab. Denn Netanyahu wollte loslegen, fühlte vielleicht, dass er loslegen möchte, musste, weil Hisbollah war weg. Das war Abschreckungsinstrument für Iran. Syrien hat nicht mehr Assad an der Macht. Und Iran war weitgehend geschwächt durch vorherige Angriffe auf Luftverteidigung. Und das war ein Sachzwang im gewissen Sinn. Dass Donald Trump das wollte, aber erstmal nicht. Er wollte einen Deal machen. Jetzt sein guter Freund und Chef-Dealmaker Steve Witkoff, der versuchte, mit Iran einen Deal zu machen. Tabu gebrochen, mit denen gesprochen. Er hatte auch Tabu gebrochen, mit Hamas gesprochen. Dachte, er hat auch da einen Deal und natürlich mit Putin. Aber jetzt trifft Trump mit seinem nationalen Sicherheitsberater und er merkt, kein Deal. Kein Deal bei Hamas, kein Deal bei Putin und kein Deal bei Iran. Und er hat jetzt wirklich ein Dilemma.
Also da hat ja Netanyahu dann im wahrsten Sinne des Wortes eine Blutgrätsche gemacht, um diese Verhandlungen, die ja liefen, zwischen Iran und USA da zu torpedieren. Yeah. Frau Amann, jetzt wollen wir hier den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn das zu einer Konfliktausweitung käme, die ich jetzt gerade skizziert habe, was bedeutet das für uns in Deutschland und in Europa?
Dann könnte sich sehr schnell zeigen, ob dieser Begriff der Drecksarbeit von Friedrich Merz bedeutet, dass er das als sozusagen unseren Dreck sieht, für den wir auch selber eigentlich verantwortlich sind und wo wir uns auch selber in irgendeiner Weise engagieren müssen. Man muss fairerweise sagen, den Begriff hat meine ZDF-Kollegin sozusagen erst vorgelegt und er hat ihn dann aufgegriffen. Aber als Journalist darf man eben sowas auch locker sagen. Als Kanzler ist es ein bisschen was anderes.
Hat Sie das überrascht, dass er so deutlich geworden ist, auch mit diesem Kraftausdruck, kann man ja sagen?
Ja, weil er ja zuletzt auch aufgefallen ist durch sehr israelkritische Kommentare. Da war mein Eindruck, dass er mit Netanyahu sehr unzufrieden war. Das Gefühl hatte, er kommt mit ihm nicht auf eine Gesprächsebene oder Verhandlungsebene, konnte auch den Kurs, den zerstörerischen Kurs in Gaza irgendwie nicht nachvollziehen. Und dass er jetzt dann mit dieser Euphorie auf diesen Schlag reagiert. Also man muss ja das iranische Regime wirklich nicht mögen. Und alle Punkte, die er aufgezählt hat in dem O-Ton, den sie eingespielt haben, sind ja auch absolut begründet als Kritikpunkte. Nur trotzdem hat man wie so oft nicht den Eindruck, dass da eine langfristige Strategie hintersteht Israels, was dann da am Ende stehen soll, dieses Angriffs.
Astrov, jetzt müssen wir vielleicht auch noch auf Russland blicken. Wenn es zu einem Kriegseintritt der USA im Iran käme, was hätte das für Folgen für Russland? Der Iran ist ein wichtiger Waffenlieferant. Der könnte dieses ganze Unheil in der Ukraine gar nicht anrichten ohne Drohnen aus iranischer Produktion. Wird das Wladimir Putin stärken? Wird ihn das schwächen? Was meinen Sie?
Ich glaube, da gibt es zwei Komponenten. Es gibt so eine geopolitische oder militärische Komponente, da haben Sie richtig gesagt. Natürlich, es gibt eine Kooperation zwischen dem Iran und Russland. Und Sie haben angesprochen, also die Tatsache, dass der Iran Drohnen an Russland geliefert hat und die werden in der Ukraine eingesetzt, das ist eine Sache. Es gibt auch Kooperation im nicht-militärischen Bereich. Ja? Zum Beispiel, also Russland hat oder zumindest versucht, vom Iran zu lernen, wie man mit Sanktionen umgeht, wie man unter diesen starken westlichen Sanktionen leben kann. Der Iran steht natürlich seit Jahrzehnten unter Sanktionen. Für Russland ist es ein relativ neues Phänomen. Also wirklich die umfangreichen Sanktionen kamen erst vor 3 Jahren, also ein bisschen länger als vor 3 Jahren, ein bisschen länger her. Das heißt, es gibt jede Menge Kooperationsbereiche. Ja, das heißt, auf der einen Seite, ja, man kann sagen, okay, der Iran ist ein Verbündeter und das wäre vielleicht eine Schwächung. Aber auf der anderen Seite, was, glaube ich, was aus meiner Sicht vielleicht noch wichtiger wäre, ja, das ist der Ölpreis. Ja. Durch diesen Krieg steigt der Ölpreis, also wir haben gesehen, der Ölpreis ist bereits gestiegen, sofort, ja, um einiges. Ja. Wenn der Iran sich dazu entscheidet, die Meeresenge von Hormuz zu schließen, dann wird der Ölpreis mit Sicherheit in die Höhe schießen, wahrscheinlich möglicherweise in den dreistelligen Bereich, ja, pro Fass.
Also über 100 Dollar
pro Fass. Über 100 pro Fass ist nicht unmöglich. Und steigende Ölpreise sind immer ein Vorteil für Russland. Ja. Also in den letzten Monaten haben wir gesehen, die Ölpreise sind eh gesunken. Das war ein Problem. Das ist ein Problem für das russische Budget. Durch diesen Krieg kann sich das wenden.
Vor der Abreise von Trump aus Kanada, aus den Rocky Mountains, hat man ja noch eine gewissermaßen überraschend eine Einigkeit erzielt in einer Erklärung, nämlich bezogen auf die Attacken Israels auf den Iran. Man hat Israel das Recht auf Selbstverteidigung zugesprochen. Es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass der Iran in den Besitz von atomaren Waffen kommt. Der Iran wird als Hauptquelle des Terrors bezeichnet. Reinicke, eine direkte Kritik am Vorgehen der Israelis, das war ja ein Angriff, der von Israel ausging, man nennt ihn in Israel Präventivschlag, den gibt es da nicht. Überrascht Sie diese Geschlossenheit?
Ja, hat mich schon überrascht, denn wie Sie es gerade schon angedeutet haben, man mag diesen Angriff militärisch bewerten, wie man es will. Wenn man es mal schlicht völkerrechtlich macht, ist es ganz eindeutig ein völkerrechtswidriger Angriff. ein Präventivschlag ist völkerrechtlich nur dann zulässig, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Das wäre hier eindeutig nicht der Fall, denn die Leute haben ja noch verhandelt. Also es war ein Angriff, der ist völkerrechtswidrig. Und das bringt uns durchaus auch wieder in die Debatte mit Kiew, der Ukraine. Denn wir sagen ja, Russland hat die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen.
Aus ist das vergleichbar?
Naja,
ich meine, im einen Fall ist es der Aggressor Russland, der dort auch Völkermord betreibt. Im anderen Fall hat sich ja Israel erstmal gegen die Verbündeten des Iran, den Iran selbst, auch zur Wehr gesetzt. Das ist ja ein etwas anderer Sachverhalt.
Nicht unbedingt, denn die Angriffe gegen im Libanon sind ja eindeutig völkerrechtsmäßig gewesen, denn sie haben sich dagegen zur Wehr gesetzt. Was jetzt in Iran, was Iran angeht, ist es ja eine andere Situation. Wir haben auch dort zwei unterschiedliche Bereiche. Zum einen haben wir die unmittelbaren Angriffe auf die Atomanlagen. Das ist das eine. Da könnte man, wenn man das so will, vielleicht als Präventivschlag werten. Das sollen die Gerichte dann machen. Aber die Angriffe auf das Regime, die Angriffe auf die zivile Infrastruktur sind eindeutig ein Angriff. Vor allen Dingen, und das ist ja die politische Frage, die wir haben, es wird in großen Teilen der Region und auch des globalen Südens so gesehen. Wenn wir jetzt beispielsweise in die Vereinten Nationen gehen und da Abstimmung machen wollen, haben wir bisher immer die Staaten schon gesagt, naja, ihr seht die Sachen ja unterschiedlich, Ukraine so, und damals ging es um Israel anders. Jetzt wird es noch deutlicher werden, diese Debatte. Also diese beiden Themen muss man zusammen sehen.
Wobei das Völkerrecht vielleicht auch da einfach nicht die Kategorien bisher hat oder man diese Kategorien neu überdenken muss. Ab wann liegt eigentlich ein Angriff vor? Weil Iran ja sozusagen seit Jahrzehnten Israel angreift, wenn man so will, nur eben nicht selber, sondern schickt seine Schattenarmeen oder schickt die Hisbollah ins Rennen. Und quasi, wenn man, natürlich kann man jetzt sagen, einen klassischen Angriff, so wie man sich den vorstellt, wie ein Krieg beginnt, den hat Israel jetzt erbracht. Aber sozusagen, dass Israel angegriffen wird vom Iran, eben über das Vehikel Hamas und über das Vehikel Hisbollah, ist ja nun auch schon seit Jahren sichtbar.
Das hat aber möglicherweise doch die gleiche Qualität, also Präventivschlag. Also es lag zwar in der Tat keine unmittelbare Angriffsabsicht des Iran vor, aber hat das die gleiche Qualität, dass der Iran möglicherweise in der Lage war, innerhalb kürzester Zeit Atomwaffen in die Hand zu bekommen? Ist das nicht in der Qualität das Gleiche, wie wenn man einen militärischen Angriff plant? Yeah. Wenn das passieren sollte, ist es zu spät.
Wir möchten natürlich alle eine Welt, wo die Verrechtlichung der Beziehung zwischen den Staaten eine Art Anarchie- und Selbsthilfesystem ersetzt. Aber bis wir dahin kommen, werden wir natürlich darüber streiten, was ist Aggression und was ist legitime Selbstverteidigung. Und jede Menge Schurken haben sich über die Jahrzehnte hinter Völkerrecht versteckt, um allerlei furchtbaren Sachen zu machen. Wie auch immer man selbst das sieht, wir haben klar gesehen, wie Kanzler Merz das sieht. Er hat ja gesagt, das ist ein naturgegebenes Recht auf Selbstverteidigung, was die Israelis da machen. Das ist ihr Recht auf Selbstverteidigung. Das heißt, es ist auch im Sinne von UNO-Charta, Artikel 51, den Israelis Recht. Man kann darüber streiten. Es gibt, ich glaube, wichtige Gründe, warum die das gemacht haben, als ob es völkerrechtlich widrig war oder nicht. Und auch die Antwort von Deutschland und Amerika darf sich nicht darauf reduzieren, ob es völkerrechtlich richtig war oder nicht, sondern es hat wirklich mit langfristigen, nachhaltigen Frieden in der Region zu tun. So schwer, wie das natürlich ist, zu erreichen.
Aber das ist genau der Punkt. Also wir reden über Völkerrechtsfrage, ob man das so wertet wird oder nicht, das wird die Zukunft zeigen. Ja. Aber nochmal, wir haben zwei unterschiedliche Dinge. Einmal das Atomprogramm, das andere Mal der Angriff auf das Regime. Man kann das Regime schlecht finden oder nicht. Aber im Völkerrecht gibt es keine Priorität für demokratische Regime, sondern es gibt viele andere Regime in der Welt. Aber der wichtigere Punkt ist, den haben Sie gerade gesagt, was passiert eigentlich danach? Und das ist doch die Frage, die uns interessiert und die uns auch als Deutsche interessiert. Wenn das Regime auseinanderbricht, wer ersetzt es dann? In Libanon, als Hisbollah zerstört wurde, Nasrallah, gab es eine legitime Regierung. In Syrien ist Assad erst dann gestürzt worden, als ein anderer dorthin kam, nämlich Shara. Im Irak hatte Vater Bush I, ja, Saddam Hussein nicht angegriffen, sondern die Iraker nur aus Kuwait vertrieben. Erst der Sohn hat es gemacht und als Folge hatten wir dann die IS gegründet. Also wir ahnen schon mal, was da möglicherweise im Iran auf uns zukommen kann. Also ob das in unserem strategischen Interesse ist und auch im deutschen strategischen Interesse ist, das würde ich zumindest gerne mal debattiert wissen von Seiten auch der Bundesregierung und uns erklärt wissen
wollen. Wo der Bundeskanzler sich da jetzt ja heute mit diesen Äußerungen, die wir gezeigt haben, ja eindeutig festgelegt hat.
Mich würde es interessieren zu wissen, wie die Interpretation der Bundesregierung in diesem Fall ist.
Ich würde mich nicht wundern, wenn die diese Worte noch einholen, also die, was er heute gesagt hat. Mhm. Also wenn er da nicht irgendwie noch das bereut, dass er sich da so festgelegt hat.
Aber ist der erste Bundeskanzler, der nicht nur gesagt hat, Iran darf kein Atomwaffen haben. Und das hat man wiederholt, gebetmühlenartig, seit Atomprogramm in Iran ein Problem war. Er ist der Erste, der sagte, deswegen muss man was Schmutziges machen. Deshalb muss man diese Drecksarbeit machen. Mit all den Gefahren, die da sind. Alle sind sicher, der Tag danach ist nicht zu lösen. Aber weil wir keine Antwort drauf haben, wie der Tag danach aussehen wird, heißt nicht, dass heute auch Entscheidungen notwendig sind.
Aber ich muss sagen, es gibt auch gewisse, also ich möchte jetzt nicht auf diese völkerrechtliche Schiene eingehen. Das ist, ja, ich möchte über was anderes sagen. Ich sehe zum Beispiel, die Rhetorik beim Israel jetzt ist nicht sehr unterschiedlich von der Rhetorik von Putin, als er sich dazu beschlossen hat, die Ukraine anzugreifen. So, da gebe ich Ihnen recht. Da gibt es schon auch ein bisschen Doppelstandards. Ja? Warum verurteilen wir den Putin? Zu Recht, ja? Aber nicht den Israel. Also wir, sage ich, also die offizielle sozusagen, die westlichen Politiker, ja, und in dem Fall die deutsche Regierung. Ja.
Ist das wirklich genau das Gleiche? Ja. Die Absicht, die Putin hegte, die Ukraine platt zu machen mit dem, was jetzt Israel mit dem Iran vorhat? Denn es ist ja nicht anzunehmen.
Das Potenzial, das von Iran ausgeht, ist ja real, muss man sagen.
Und also es ist ja nicht anzunehmen, dass Israel versuchen wird, in dem Land einzumarschieren.
Die Ukraine eben hatte ja keine Bedrohung für Russland oder nur eine fabrizierte.
Das ist eine ideologische Bedrohung.
Mhm. Naja, wie ist mit Nordkorea? Nordkorea ist auch eine Gefahr, die würde man auch nicht angreifen. Also ich glaube, wenn wir jetzt an diese Motivlage herangehen, kann man natürlich tun, das ist ja auch in der Politik so, dann kommen wir natürlich ein Stück zurück zu einer Interessensituation und weg von der Wert. Situation. Nicht? Da kann man sagen, na gut, wir betrachten das jetzt nicht mehr unter dem Gesichtspunkt des Völkerrechts, das ist der Versuch, einen Rahmen zu setzen für politische Aktionen, sondern wir gehen eben wieder zurück. Wir haben uns bislang als Bundesrepublik Deutschland ja viele Jahrzehnte eine Werteorientierung gegeben. Wir sind Unterstützer des Ganzen. Also das jetzt einfach so mal beiseite schieben, finde ich schon ziemlich
sportlich. Aber heiligt der Zweck die Mittel, um den Iran von der Bombe fernzuhalten?
Also das ist genau die Frage. Und ich glaube auch nicht, dass Merz der erste Bundeskanzler war, der gesagt hat, er muss was machen. Sondern wir haben ja die Verhandlungen geführt. Wir hatten ja 2015 ein Abkommen geschlossen, das JCPOA. Und dieses Abkommen hat auch funktioniert.
Atomabkommen.
Das Atomabkommen, das ist das Joint Comprehensive
Plan of Action. Dass der Iran sich verpflichtet hat, das nur zivil zu nutzen und nicht anzureichen, dass er sich Bomben davon bauen kann.
Genau, mit Kontrolle durch die IAEO, das Internationale Atomenergieorganisation in Wien und so weiter. Das hat ja funktioniert. Nur Trump ist dann ausgestiegen. Also man kann natürlich sagen, na gut, dann machen wir das jetzt eben militärisch. Kann man tun. Das
wissen Sie, warum er ausgestiegen ist? Weil erstens der US-Senat, da war keine Mehrheit dafür. Und vor allem, weil die Iraner zwar mit den Anreicherungen aufgehört haben, aber was haben die gemacht? Die haben Assad unterstützt in sein blutiger Bürgerkrieg. Und das war völlig neu. Das war ganz neu. Das war nicht Teil des Deals. Und das hat die Politik Amerikas geändert. Und es war nicht nur Trump, der rausgehen wollte.
Wobei Sie da jetzt, glaube ich, Trump-Motive unterstellen.
Nein, er sieht, wo die Sachzwänge sind, wo die Truppe läuft,
also, und er geht mit. Ein großer geostrategischer Plan mit Blick auf Syrien dahinter stand.
Aber er hat genug Gründe, das zu machen und Schlagzeilen damit zu machen. Ja, weil das war eine neue Lage. Ja. Jetzt, vielleicht war es falsch, vielleicht hätten wir einfach sagen, es ist egal, was Sie in Syrien machen, aber wir bleiben mit den Wirtschaftssanktionen jetzt locker und Sie können...
Also es war keine neue Lage, sondern eine neue Bewertung. Denn in der Tat war, als dieses Abkommen vorbereitet wurde, stand diese Frage im Raum, was macht man einerseits mit den Atomenergiefragen und andererseits auch mit den regionalen Problemen, die die Iran ja nicht nur Israel, sondern auch für die anderen arabischen Staaten geführt hat. Und die anderen arabischen Staaten waren deswegen gegenüber auch sehr kritisch gegenüber diesem Abkommen. Man hat sich damals aber bewusst dazu entschieden, das nicht mit einzubeziehen, weil das einfach vom Verhandlungstechnischen her extrem komplex geworden wäre. Kann man rückblickend sagen, hätte man vielleicht machen müssen, aber es ist ja auch interessant, dass jetzt die arabischen Staaten ja sehr vorsichtig sind und sehr zurückhaltend sind in Bezug auf einen aktiven Angriff auf den Iran, weil sie fürchten, dass eben ein Chaos in der Region entsteht. Also klar, man kann sagen, man ist ausgestiegen. Ob es dann besser wird damit? Also
bei Waffen. Ich meine, das Verrückte ist, wir sind jetzt dabei, Trump war dabei, fast der gleiche Deal wieder zu machen, denn er wollte unbedingt einen Deal. Genau. Er ist ja an der Macht gekommen, Kriege beenden. Okay, machen wir Deal. Steve Witkoff, ja, Zauberstab, kommt ein Deal. Ha. Und wer hatte denn Angst vor diesem Deal? Mehr als alle anderen, Netanyahu. Genau wie Hamas damals Angst hatte, als Biden mit Saudi-Arabien Abraham-Akkord erweitern wollte. Hamas hat es torpediert. Und man muss sagen, Netanyahu wenigstens hat der Deal, den Trump vorhatte, torpediert. Ob ein anderer Deal kommt, werden
aber
wir sehen.
Aber interessant ist, dass ja Netanyahu, wie sich jetzt rausstellt, offenbar doch nicht so viele Raketen im Tornister hatte, wie man braucht, um den Iran sozusagen mit Israels, also dass allein Israel den Iran zur Strecke bringt. Hat er denn von vornherein berechnet zu sagen, da ziehe ich jetzt den Trump mit rein, weil irgendwann mal bin ich am Ende und sage, Trump, also um die Mullahs niederzuringen, musst du jetzt mit deinen Bomben kommen, um die unterirdischen Atomanlagen zu pulverisieren.
So der Schluss, ein New York Times Artikel, Mark Mazzetti und andere Leute heute geschrieben, wie Trump von Netanyahu drangsaliert worden ist, obwohl er keinen Krieg wollte, er wollte den Deal machen, hat sein isolationistische Flügel, aber Netanyahu hat ihn vor vollendete Tatsachen gestellt, ein Deal, den er nicht ablehnen kann, und Trump merkte, er muss jetzt erstmal mit. Was Trump gemacht hat, vielleicht schlau, vielleicht nicht, er sagt, er will glaubwürdig leugnen kann, dass ich hier mitgeschossen habe, dann fängt Iran ja an, alle meine Anlagen anzuschießen. Das will ich nicht. Hatte schon mit Houthis genug Probleme. Aber man sagt, der Trump hat einen Mittelweg gefunden. Er hat die Israelis die ganze Aufklärung gegeben und Unterstützung im Hintergrund. Ein bisschen wie in der Ukraine. Ja, man gibt ihnen die Waffen und Aufklärung, aber blutige Hände selbst nicht. Das hat Trump versucht. Ob er sich wirklich raushalten kann, ist eine andere Frage. Also,
wenn wir schon mal bei der Schlauheit von Donald Trump sind, Herr Astorf, es gab ja den Vorschlag von Trump, dass Wladimir Putin zum Vermittler zwischen Israel und dem Iran gemacht werden soll. Er hat ja mit Biden, mit Netanyahu und auch dem iranischen Präsidenten gleich am ersten Tag telefoniert. Also Wladimir Putin als Vermittler in einem blutigen Konflikt. Im ersten Moment denkt man, wird da der Bock zum Gärtner gemacht?
Schauen Sie, ich glaube, es kommt darauf an, ob er von den beiden Kriegsparteien als Vermittler akzeptiert wird. Ob er vom Israel und vom Iran als Vermittler akzeptiert wird. Ich glaube, im Wesentlichen läuft das darauf hinaus. Ja? Zum Beispiel, niemand stellt sich die Frage, war Saudi-Arabien wirklich ein guter oder sagen wir so, ein moralisch berechtigter Vermittler für diese Verhandlungen zwischen Russland und den USA. Und es waren mehrere Runden der Verhandlungen, die schon stattgefunden haben jetzt unter Trump, ja, zwischen Trump und Putin, beziehungsweise nicht Putin selber und auch nicht Trump selber, sondern da war der Witkoff, da war der Rubio und von der russischen Seite waren die Lavrov und die anderen. Aber Saudi-Arabien ist Saudi-Arabien ein Musterbeispiel für Demokratie. Wie war das mit Khashoggi und so weiter? Ich sage nur, dass ich glaube nicht, dass das eine primäre Rolle spielt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Putin ausgerechnet in dieser Rolle durchaus hilfreich sein könnte, weil er natürlich hat gute Beziehungen zum Iran, aber auch eigentlich keine schlechten Beziehungen zum Israel. Weil der Israel hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nie angeschlossen, zum Beispiel. Ja.
Wenn wir jetzt gleich auf dieses Thema vielleicht Ukraine noch übergehen sollen, Sie haben ja selbst gesagt, das hängt auch irgendwie zusammen. Und was das in diesen beiden kommunizierenden Röhren möglicherweise für Konsequenzen hat. Frau Mann, ich würde gerne noch mal auf Ihre Äußerung von vorhin eingehen, dass Sie gesagt haben, da hat jetzt Friedrich Merz, so bekannt Nassforsch, ist da nach vorne geprescht, auch mit dem Begriff Drecksarbeit. Da möglicherweise muss er da noch mal drüber nachdenken, ob das so klug war. Was glauben Sie denn, was könnte jetzt in Berlin aus dieser Haltung des Bundeskanzlers gerade in dieser Frage werden? Er hat einen Koalitionspartner, es gibt auch ganz unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man mit Israel, wie man mit dem Nahen Osten umgeht. Zurückrudern kann er sich in der Situation eigentlich kaum erlauben.
Jetzt zumindest nach dieser Äußerung wäre es peinlich, wieder zurückzurudern. Und die Frage ist ja, also gerade war ja die Linie der Bundesregierung ganz vorsichtig, einen Millimeter zurückzutreten von diesem Thema Staatsräson, möglichst, also nicht ganz, aber weitestgehend bedingungslose Solidarität mit Israel. Und jetzt ist wieder ein gigantischer Schritt in diese Richtung gemacht worden. Und sozusagen wurde auch bedingungslos die Unterstützung, die verbale Unterstützung für diesen Kurs und diesen Angriff thematisiert. Wurde auch zu unserem Problem gemacht, also zu einem deutschen Thema. Es ist unsere Aufgabe, das zu erledigen eigentlich. Die machen da unsere Arbeit. Das heißt, die Frage ist, wenn jetzt Israel kommt und sagt, das freuen wir uns sehr, dass du das gesagt hast, jetzt hilf uns doch mal bitte dabei. Auf diese oder jene Weise. Was passiert dann? Und was folgt daraus außenpolitisch? Ich glaube, dass es im Moment noch gar nicht möglich ist, die konkreten Details dieser Konsequenzen.
Also der Verteidigungsminister wurde ja am letzten Wochenende gefragt, was da für Anforderungen aus Israel gekommen sind. Also Feuerlöschgeräte sind geschickt worden, um die Brände nach den iranischen Raketenangriffen zu löschen. Das ist jetzt nicht richtig militärische Unterstützung.
Ja, also abgesehen von der finanziellen Frage, die ja immer hilft, denke ich mal, gibt es ja, also in der Tat ist es so, wenn man dieses Nuklearprogramm ausschalten will, können nur die Amerikaner helfen, weil nur die eben diese Waffen haben, die in den Bunker von Fordo, von dieser großen Urananreicherungsanlage im Berg drin, also diese bunkerbrechenden Waffen, die können nur die USA Israel zur Verfügung stellen, aber wahrscheinlich auf einem kleineren Niveau gibt es da schon viel, was wir auch militärisch machen können. Und zugleich ist ja auch die Frage, verknüpft Netanyahu das dann auch wieder mit dem Thema Gaza, indem er sagt, seht her, wir haben einen Zwei-Fronten-Krieg. Wir werden hier, Merz hat ja auch gesagt, die Hamas verdanken wir auch dem Iran. Das heißt, wenn es Netanyahu sagt, ja, schaut her, helft uns doch dann dieses andere von Iran gesteuert, diese andere Bedrohung loszuwerden und macht da mal weiter mit. Ist das dann auch unsere Drecksarbeit? Oder also da wird es gefährlich.
Zeigt man Solidarität wie noch nie aus Berlin für Israel in einem Krieg und dies gegen Iran, selbst 1973 mit Schmidt, so, das war kompliziert, ich will dann das nicht auspacken. Aber zeigt man diese Solidarität, ist es einfacher, Einfluss auszuüben in Gaza, wo Netanyahu sich wirklich in eine Sackgasse reinmanövriert hat, wo ich glaube, innenpolitisch kriegt er keinen Weg raus. Ja, also irgendwann muss wahrscheinlich von außen wieder, wir wollen kein Nation Building mehr machen, aber Gaza ruft nach Nation Building. Das ist meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob wirklich diese Methode dahinter stand, aber ich denke auch mit Amerika, wenn wir Israel bei Iran mehr Solidarität geben. Wir haben eine Menge iranische Raketen über den letzten Jahr abgeschossen. Haben wir mehr Einfluss über Netanyahu, auch wenn es nur begrenzt ist in Gaza?
Herr Astrov, als die Hamas das Massaker angerichtet hat im Oktober 2023 in Südisrael, dann hat die ganze Welt auf Israel geblickt, auch auf den Gegenschlag im Gazastreifen. Und das hat gleichzeitig so ein bisschen abgelenkt auch von dem Konflikt, der bis dahin im Mittelpunkt stand, nämlich in der Ukraine. Könnte das dieses Mal wieder passieren?
Ja, ich glaube schon, dass es passieren wird. Und vor allem auch die Aufmerksamkeit von Trump, glaube ich, hier wirklich ausschlaggebend. Ja.
Man hat es ja schon gesehen an seiner Abreise von G7-Gipfel.
Genau, da sieht man ganz deutlich. Ja. Und für Trump ist natürlich, das sind zwei ganz verschiedene Geschichten. Ja. Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wollte er wirklich so ein Friedensstifter sein. Ja. Er hat sich völlig verschätzt. Ja. Er hat ja gesagt, ja, also, ich mache das in einem Tag oder so. Mehr brauche ich nicht, um ein Waffenstillstandsabkommen zu erzielen und so weiter. Dann war das etwas länger, aber er hat sich in einer Sackgasse manövriert, aus meiner Sicht, ja, weil er hat sich das deutlich einfacher vorgestellt. Jetzt mit dem zwischen Israel und dem Iran, ich glaube, das ist ein bisschen eine andere Geschichte, weil er doch, also ich glaube, kein amerikanischer Präsident oder es gab nicht so viele, die noch stärker den Israel unterstützt haben als der Präsident Trump. Und ich kann mir vorstellen, dass der Israel das ausgenutzt hat.
Warum wir waren jetzt bei der Ukraine gewesen. Ja. Das heißt also, für Zelensky wird die Luft jetzt langsam dünn. Trump konzentriert sich auf den Nahen Osten. Und der möglicherweise durch diesen Konflikt steigende Ölpreis füllt die Kriegskasse von Wladimir Putin.
Ich wollte nur eine Ergänzung sagen. Und Ein zusätzliches Problem kann natürlich sein, dass auch Waffen, die ursprünglich mal für die Ukraine gedacht waren, jetzt Richtung Israel orientiert werden. Das wissen wir jetzt nicht im Einzelnen, welche Waffen das im Einzelnen sein könnten, aber Abwehrraketen oder Ähnliches könnte sein. Also auch da hängen die beiden Konflikte letztendlich zusammen. Also auch das ist ein Element. Also von daher entscheide ich Ihre Einschätzung.
Wenn Sie jetzt von Finanzierung von Konflikten sprechen, dann bezieht sich das ja auf Deutschland und Europa auch insofern, dass wir dann in die Bresche springen müssen, auch was die Unterstützung der Ukraine angeht. Also nicht nur möglicherweise Israel helfen müssen mit Geld oder anderen Dienstleistungen, sondern das, was die Amerikaner dann nicht mehr liefern werden, müssen wir dann zusätzlich auch noch in die Ukraine schaffen. Und die Material- und Munitionslager sind, glaube ich, ziemlich leer.
Gut, zum Glück war das bisher und wird es ja auch künftig immer sein, ein NATO- und europäischer Effort. Aber klar, trotzdem, es ist eine Herausforderung. Und insofern finde ich es auch beunruhigend, wenn Putin jetzt auch noch von Trump in diese Vermittlerrolle gebracht wird oder auf einmal er sich da sozusagen, dass überhaupt diskutiert wird, ernsthaft darüber, ihn da als Friedenstaube irgendwie einzusetzen, weil das natürlich auch Folgewirkungen hat für den Krieg in der Ukraine, weil ich meine, wenn du den Kriegstreiber und Aggressor und Massenmörder in dem Fall jetzt anderswo einsetzt, dass er einen Frieden herstellt, also allein die Tatsache, dass Trump dieses Narrativ in die Welt setzt, das ist natürlich verheerend für die Belange der Ukraine. Also das ist ja der blanke Hohn.
Ja, der Trump als US-Präsident war natürlich ein riesiges Geschenk für Russland, das ist klar. Aber ob Russland wirklich das gut gebrauchen kann, genau, das ist eine andere Geschichte. Mein Eindruck ist das nicht.
Ja. Eben, der hat Putin gerade mal provoziert.
Aber wo kann
jetzt muss
denn
Putin sagen, nein,
ja,
kann ich nicht.
Aber wo kann es ihm denn schaden? Sagt, nee, dann trifft er sich mit denen, setzt sich mit denen dahin und redet rum und nichts kommt dabei raus.
Er wird auch Nein sagen.
Ja, darauf kann er sich
aber was man gemeinsam sagen kann, und das auch aus der Berichterstattung, alle wollen wissen, was Trump-Doktrin ist und wie er Außenpolitik macht. Er hat jetzt die erste Krise und es ist multidimensional. Man behauptet, gemeinsamer Nenner ist, dass er sich fühlt, als ob er über den Tisch gezogen worden ist. Von Mullah-Regime in Teheran und von Putin und seinen Silvurkis. Und dass es jetzt Zeit ist, Gegendruck, nicht nur Zuckerbrot, sondern Peitsche. Ob das mehr Erfolg bringt, ob Trump wirklich bereit ist, das reinzubringen, was der Kalkül von den Mullahs oder von Putin ändern wird, das wissen wir noch nicht. Aber man weiß, dass er Geduld verliert, weil diese Illusion, man kann ganz schnell mit denen Frieden machen, schwindet und er wird dafür kritisiert, naiv zu sein.
Ich würde gerne nochmal, was die Ukraine angeht, nicht nur Donald Trump beherrschte den öffentlichen Auftritt, sondern eine Dame, die in den letzten Tagen auch häufig im Fernsehen zu sehen war, Ursula von der Leyen. Und die will ja jetzt durchsetzen, EU-Kommission, und da möchte man natürlich auch Trump mit ins Boot bekommen, den sogenannten Ölpreisdeckel zu senken. Das heißt, dass möglichst zu einem niedrigen Preis nur Erdöl verkauft werden darf, um diese Kriegskasse von Putin nicht überflüssigerweise anschwellen zu lassen, sondern sie eben klein zu halten. Dazu braucht man Donald Trump. Der hat da bisher gesagt, nee, mache ich nicht mit. Ist das noch eine Möglichkeit, wo Trump noch mal ins europäische Boot steigt, was die Ukraine angeht? Oder wird er sagen, für mich uninteressant, dieser Ölpreisdeckel?
Ohne Gesicht zu verlieren. Es gibt Streit über, wie man den Sanktionen besser durchsetzen kann. Es gibt ja auch einen Senat, da sozusagen geladen im Kanone, ein großes Sanktionsgesetz, der er benutzen könnte. Erstmal will er nett sein mit Putin. Aber sowas ist sicher möglich langfristig, dass die das mitmischen. Ölpreis, wichtiger Straße von Hormuz und ganze Anlagen im Persischen Golf, wo ein Fünftel der täglichen Ölproduktion durchfährt. Ich nehme an, Washington hat in Teheran klar gemacht, das sollt ihr nicht tun, dann ist alles vorbei. Ist das eine glaubwürdige Bedrohung, dass wir Khamenei und alle anderen dann irgendwie verheizen werden? Ich weiß nicht, aber ich weiß, wie wichtig es ist für Amerika und für Donald Trump als Präsident, Öl billig zu halten, Straße von Hormuz offen zu halten.
Ich muss auch sagen, dass die Iraner ja, das klingt jetzt vielleicht etwas unglaubwürdig, aber eigentlich eine sehr geschickte Politik gemacht haben. Denn sie haben in den letzten 2 Jahren alles versucht, um gerade, damit Israel es nicht angreift und damit die Amerikaner nicht hineingezogen werden. Sie haben ja auch nicht etwa, wie ja häufiger fälschlicherweise gesagt wurde, Hamas dazu gebracht anzugreifen. Sie haben Hamas ausgestattet. Aber sie haben sie nicht dazu gebracht, anzugreifen. Im Gegenteil, sie waren davon überrascht. Sie haben Hezbollah unterstützt, aber haben auch nicht gesagt, dass Hezbollah jetzt zuschlagen sollte. Wobei das noch eine andere Situation ist. Also man muss da schon so ein bisschen differenzieren. Aber es ist natürlich richtig, im Augenblick gucken alle auf diese Atomfrage. Also wird in den nächsten 24 Stunden die USA sich entscheiden, mitzumachen, ja oder nein. Da werden wir als Europäer und Deutsche nichts sagen, machen können. Aber wir werden uns natürlich die Frage stellen müssen, was passiert danach? Und ich glaube, da kommt wieder unsere Rolle zum Tragen. Und da müssen wir auch sehr stark mitwirken. Denn es ist in unserem Interesse, dass die Region sich befriedigt. Die Amerikaner sind weit weg, für die spielt es keine Rolle. Flüchtlingsfragen sind auch für die Israelis keine Rolle. Die Leute kommen im Prinzip nach Europa. Und die ganzen Unsicherheiten islamischer Staat werden auch eher Europa betreffen. Nicht die Amerikaner und auch nicht die Israelis. Es wird die ganze Region betreffen. Also wir haben Eigeninteresse. Und wenn es dazu kommen sollte, dass die Amerikaner eingreifen und dort ein größeres Chaos ist, dann werden wir dazu kommen, dazu beitragen müssen, vielleicht auch initiativ dazu beitragen müssen, dort mitzuwirken. Ob dann diese Äußerung von dem Bundeskanzler da so hilfreich sein wird, wird man sehen. Aber das würde ich sagen, warten wir erstmal ab.
Also ein Kommentar zum Ölpreisdeckel, ja, zum Thema Ölpreisdeckel. Das ist eine komplizierte Geschichte. Also erstens, warum ist diese Frage überhaupt aufgetaucht? Warum hat man plötzlich angefangen, darüber zu reden, man soll diesen Ölpreisdeckel von 60 Dollar pro Fass auf 45 Dollar pro Fass senken, weil die Ölpreise gesunken sind in den letzten Monaten, bis vor einer Woche oder bis vor 4 Tagen, ja, sind sie gesunken. Und der Preis für russisches Öl lag unter 60 Dollar. Ja. Das ist eine
Geschichte. Also richtig durch die Decke sind sie noch nicht gegangen, die Preise, oder? 75, jetzt trotz, höhere Preise befürchtet.
Sie sind schon drüber gegangen. Aber eigentlich, ja, das war genau das Thema. Das ist das eine. Das zweite, wenn wir uns anschauen, überhaupt welchen Effekt hatte dieses Ölpreisdeckel von 60 Dollar pro Fass, das wurde ja im Dezember 22 eingeführt, ja, und dann für die Ölprodukte im Februar 23, das heißt, es gibt schon mehrere Jahre, man kann so auf die Geschichte von mehreren Jahren zurückblicken, also die Wirksamkeit war sehr gering, ja, um nicht zu sagen null, ja. Warum? Das war ganz einfach, weil der Mechanismus, der in dieser Sanktion drinnen steckte, also der eigentlich vorgesehen war, funktioniert nicht. Es wurde untersagt, den westlichen Versicherungsunternehmen das russische Öl zu versichern, das an die Drittländer verkauft wird. Nur der Russland versichert das bei anderen Unternehmen, nicht bei den westlichen Unternehmen, oder versichert das gar nicht. Ja? Wie soll das greifen, wenn der Mechanismus nicht funktioniert? Das heißt, diese Geschichte mit dem Ölpreisdeckel, ehrlich gesagt, finde ich etwas überbewertet, ja, überschätzt. Und eigentlich, ich muss sagen, der Trump hat recht, wenn er sagt, das macht keinen Sinn oder das bringt nichts. Da hat er völlig recht.
Was wird denn Friedrich Merz' Rolle sein in Zukunft, gerade im Umgang mit Donald Trump? Da hat er ja ganz angenehme Erfahrungen gemacht beim Empfang im Oval Office. Geradezu euphorisch dann da rausgekommen. Hat er denn das Ohr von Trump bei all diesen multiplen Krisen, die jetzt auf uns zukommen, sei es die Ukraine, sei es Nahosten, vielleicht auch noch was die Zölle angeht? Wie sehen Sie die Rolle von Friedrich Merz?
Ich denke nicht, dass er das Ohr von Trump hat. Ich denke, dass er von Trump ernster genommen wird als Olaf Scholz und auch mehr gemocht wird als Olaf Scholz für den Moment. Man weiß ja nie, wie lange so etwas hält. Ich glaube, dass ihm auf europäischer Ebene da eine ganz zentrale Rolle zukommt, dass es viel wichtiger ist, dass er die Rolle annimmt, die europäische Linie zu prägen und die Führungsrolle, die Deutschland nun mal als größtes Land da hat, anzunehmen. Aber ich denke, dass jemand wie Meloni, also der italienische Regierungschefin, da viel größere Chancen hat, durchzudringen. Zumal die Zölle ja auch ein Thema sind, die Europäische Union, also Frau von der Leyen, mit Trump aushandeln muss. Und dass da ein einzelner Merz allenfalls im Auftrag von Frau von der Leyen ein bisschen vorfühlen kann. Aber ich sehe seine Rolle da eher, und die ist auch eine wichtige und gute Rolle, glaube ich, und eine, die er entschlossener annimmt als unser früherer Kanzler. Da liegt eben auf europäischer Ebene die Dinge voranzubringen.
Jetzt hat ja Donald Trump, als er letzte Nacht zurückgeflogen ist, ja nicht nur den Nahen Osten im Sinn gehabt, sondern er hatte ja auch noch Zeit im Flugzeug, glaube ich, zu Reportern zu sagen, wir sind mit den Europäern im Gespräch, es geht um die Zölle. Aber nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass die Europäer einen fairen Deal anbieten. Was lässt das so Ungutes erahnen für die nächste Zeit, was diese wichtige Frage, auch für die Europäer wichtige Frage der Zölle angeht?
Also, Trump ist weniger optimistisch als Merz, okay. Das ist aber seine Art. Er will erstmal ein bisschen Distanz zeigen. Er will ja einen guten Deal bekommen, gute Geschäftsgrundlage. Es ist eine Frage, was er zum Tisch bringen kann, was er wirklich an Druckmittel ausüben kann, was nicht Amerikaner, sein Wähler auch trifft. Das ist eine Frage. Gleiche Frage geht auch für Deutschland. So wichtig es ist, persönlich mit Trump zu können, und ich glaube, Merz hat das wirklich sehr gut gemacht. Ich habe Erleichterung ausgeatmet nach diesem Treffen im Oval Office. Das war wirklich gut, wie eine deutsch-amerikanische Freundschaft sein soll und Partnerschaft. Aber Deutschland muss was zum Tisch bringen. Wenn wir jetzt über 5% hier in diesem Land für Verteidigung reden, das vor 6 Monaten hätte man das gedacht? Nein, das kann Trump als Deal zeigen. Wow, guck mal, was ich hier bewegt habe. Der größte Land in Deutschland, die sind voll dabei. Mit Zölle, es gibt viel niedrig hängende Früchte, wo wir amerikanische Waren hier reinlassen können. Es ist nicht das größte Anteil von der Wirtschaftsbeziehung, aber es ist sensibel. Da kann man Sachen machen mit Zölle. Und letzter Punkt. Deutsche Wirtschaft ankurbeln. Amerikanische Präsidenten haben immer sich eine deutsche Lokomotive gewünscht. Eine deutsche Wirtschaft, der schneller wächst. Weniger Angst vor Inflation, weniger Angst vor Schulden. Jetzt kommt vielleicht deutsche Wirtschaftswachstum. Also make Europe great again. Vielleicht auf dem Weg zu make NATO great again. Denn das ist, was jetzt ansteht. Und ich glaube, Trump will bei den NATO-Gipfeln einen guten Deal machen.
Das ist ein wunderbares Stichwort, was mir die letzte Frage ermöglicht an Andreas Reinicke. Wird dieser NATO-Gipfel in der nächsten Woche, jetzt auch im Unterschied zu dem, was in Kanada passiert ist, vergnügungssteuerpflichtig für die Teilnehmer?
Nein, es wird einfach eine Fortsetzung der Debatte sein. Diese Gipfel haben ja immer den Vorteil, dass da die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Und dann hat man immer ein offizielles Programm NATO. Aber am Rande wird natürlich immer alles mögliche andere besprochen werden. Also bei dem Gipfel weiß man, wie die Situation sich im Iran weiterentwickelt hat und auch in der Ukraine weiterentwickelt hat, und wird dann wiederum darüber diskutieren können. Das ist, glaube ich, im Augenblick die Hauptrolle dabei.
Aber der Konfliktstoff ist ein bisschen geringer, weil man ja sich zum Beispiel in Sachen Verteidigungsetat und Militärausgaben im Vorfeld schon relativ gut verständigen konnte.
Ja, das wird wohl so sein, denn Huckabee hat ja auch in Asien verkündet, man solle sich an Deutschland ein Beispiel nehmen. Also da hat das schon funktioniert, was Sie gerade gesagt haben. Also das würde ich mal vermuten. Ich glaube, es hängt sehr von der Stimmung ab und von dem Kontext ab. Das ist, glaube ich, nicht sehr schwer vorherzusagen.
Gut. All diese Dinge wird die Phoenix-Runde in den nächsten Tagen und wahrscheinlich auch Wochen noch weiter mit begleiten. Ich bedanke mich bei Melanie Ammann, bei Andreas Reinicke, bei Vassili Astrov und bei Andrew Dennison. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde: Krieg zwischen Israel und Iran. Lässt sich die Eskalation stoppen? Das ist quasi die Fortschreibung von heute, weil wir ja noch nicht genau wissen, wohin die ganze Reise geht. Es könnte ziemlich brenzlig werden. Jetzt folgt gleich Phoenix der Tag mit Thomas Bade, darin unter anderem Friedrich Merz vom G7-Gipfel in Kanada und Donald Trump aus Washington. Bleiben Sie bei uns.